Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Auch vielen Dank für die Vorredner, die mir bereits Vorlagen geliefert haben, Herr aus dem Stadtfeld, der sich schon mit dem Fundament beschäftigt hat, mit der Frage, wie man diesen Programmauftrag definieren kann. Herr Weiß, das, was er vorgestellt hat, hat mich mit Neid erfüllt, weil er in der Lage ist, für das Fernsehen, zumindest für die Vollprogramme, in einer Langzeitstudie schon profunde Ergebnisse zu liefern. Für die wichtigsten Wettbewerber, das fällt im Fall des Internets sehr viel schwerer. Deshalb wird das, was ich Ihnen heute vorstellen kann, eher der Weg dazu sein zur Beantwortung der Frage, nämlich inwieweit der öffentlich-rechtliche Programmauftrag denn erfüllt wird. Ich habe mir erlaubt, an einer Stelle eine Veränderung vorzunehmen im Titel. Ich spreche vom Internet und nicht von der fragmentierten Medienwelt. Wollte sich zu breit anlegen, nicht weltumfassend hier vorne referieren und versuchen, Antworten zu geben, sondern konzentriere mich auf das Internet. Dankbar bin ich den Veranstaltern für das Wort Ausblick. Im Untertitel ist es ein Ausblick. Also wie gesagt, der Versuch, Wege zu weisen, wie man denn prüfen kann im Internet, ob dieser Funktionsauftrag denn erfüllt wird. Das ist also meine Frage. Erfüllt der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Funktionsauftrag im Internet? Ich werde das in 4 Schritten entwickeln. Ich werde zunächst nochmal meinen Standpunkt deutlich machen, was ich unter Qualitätsforschung verstehe. Ich werde dann versuchen, im Rahmen dieses Ansatzes, dieses kommunikationswissenschaftliches Blicks, zu versuchen, diesen Funktionsauftrag, das, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten soll, zu rekonstruieren. Es geht ja darum, ihn messbar zu machen, empirisch überprüfbar zu machen, worum es hier geht. Ich werde dann versuchen, diesen Funktionsauftrag, nachdem ich ihn versucht habe, zu fassen, auf das Internet zu übertragen. Hier gibt es gewisse Anpassungsnotwendigkeiten, also die Frage, worin besteht denn genau der Auftrag, wenn man ihn auf das Internet überträgt. Und werde dann schließlich im 4. Abschnitt auf die Frage eingehen, der Messung und auch ein paar Zahlen zumindest vorstellen oder Hinweise geben, wie man denn nun vorgehen müsste, wenn man große angelegte empirische Studien vorhat, wie man das dann im Einzelnen zu machen hätte. Ich beginne also zunächst mal mit der Frage, was meinen wir denn überhaupt, wenn wir Qualität messen wollen? Und darum geht es ja auch im Fall des Programmauftrags. Es sind ja ganz bestimmte gesellschaftliche Erwartungen, die an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk herangetragen werden. Es geht also zunächst mal immer darum, die Frage zunächst mal die Maßstäbe zu definieren, zu sagen, wie man denn eigentlich nun Qualitäten messen will. Da gibt es viele verschiedene Perspektiven. Ich möchte es gar nicht vertiefen. Wie gesagt, im Fall des Funktionsauftrages geht es um die gesellschaftlichen Erwartungen. Es gibt eine Publikumsperspektive. Es gibt die Perspektive, die professionelle Perspektive der Journalisten beispielsweise oder anderer Redakteure. Das ist also die Frage nach den Wertungssubjekten. Es geht dann zum Zweiten um die Frage der Messung. Nachdem man also die Maßstäbe gefunden hat, muss man diese Maßstäbe anwenden. Die Frage, welche Methoden sind dafür geeignet, Inhaltsanalysen, ein verbreitetes Verfahren, Befragungen beispielsweise, die man hier einsetzen kann. Und es geht auch um die Frage, was man denn eigentlich misst. Sind es die Angebote selbst? Das, was in den Programmstrukturanalysen passiert. Man könnte allerdings auch das Publikum befragen, nach Gratifikation beispielsweise. Es gibt also verschiedene Verfahren und darüber hinaus geht es außerdem noch darum, ob man jetzt eigentlich prozessual oder materiell Qualität bestimmen will. Ob man quasi ein Verfahren vorgibt, mit deren Hilfe Qualität bestimmt werden soll, oder ob man materiell schon sagen kann, worin denn eigentlich Qualität bestimmen soll. Nach meinem Eindruck ist es vor allem dieser materielle Zugang, der im Moment ein Schwachpunkt darstellt, der Qualitätsdebatte. Und das ist ja unsere Frage, worin besteht der Funktionsauftrag und wie kann man ihn messbar machen? Der dritte Punkt liegt dann auf der Hand. Man hat dann irgendwann Ergebnisse, kann dann sagen, ob es Defizite gibt oder ob die Erwartungen erfüllt sind. Man kann dann versuchen, diese Ergebnisse zu erklären, kann auch versuchen zu prognostizieren. Das ist ja die Herausforderung des 3-Stufentests gewesen, dass man hier quasi Prognosen aufstellt. Soll künftig zumindest, solange es nicht mehr nur um den Bestand geht, über Angebote, die es noch gar nicht gibt, die es einesfalls als Beschreibungen gibt, wo man quasi dann prognostisch schon etwas sagen können soll über ganz bestimmte Qualitäten, die dann erzielt werden. Und es geht schließlich um die Sicherung von Qualität. Wie schafft man Qualität? Das ist der Bereich des Public Value Managements, Total Quality Management, welche Managementverfahren es dann darüber hinaus sonst noch gibt. Und natürlich auch eine Frage der Regulierung. Wie kann man angemessene Randbedingungen schaffen, für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um hohe Qualität zu schaffen. Das zunächst mal als Auftakt, quasi die Grundfragen, mit denen wir uns beschäftigen, wenn es um Qualität geht. Mein Blick als Kommunikationswissenschaftler, als empirisch forschender Sozialwissenschaftler ist zunächst mal die nach den Begriffen. Die Frage, wie relevant sind solche Begriffe, die wir jetzt im Rundfunkstaatsvertrag beispielsweise finden, wo der Programmauftrag spezifiziert wird. Wir wissen, wir haben es ja oft mit unbestimmten Rechtsbegriffen zu tun, die man erst schärfen muss, die oft nicht eindeutig sind, die oft nicht präzise sind, die oft auch nicht theoretisch eingeordnet sind. Das ist eine erste Schwierigkeit, mit der man es hier zu tun hat. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig erscheint in dieser Frage, ist dann der nach den Schlüssen, die im Recht stecken. Also man nimmt zum Beispiel an, dass, wenn man bestimmte Finanzierungsformen verwendet, das dann zu bestimmten Ergebnissen führt, was die Angebotsqualität betrifft, aber selbst hin bis zu ganz bestimmten gesellschaftlichen Makrowirkungen, die man damit erzielen kann. Es stecken also ganz bestimmte Kausalannahmen im Recht, das werde ich gleich noch weiter ausführen. Ich möchte vorausschicken allerdings hier ein Zitat von Wolfgang Hoffmann-Riem, der kürzlich in einem Aufsatz geschrieben hat, rechtliche Steuerung, und das ist das Verständnis, das ich auch teilen würde, kann insofern als das Hinwirken auf die Erreichung normativ erwünschter Ziele und auf die Vermeidung normativ unerwünschter Wirkungen durch den Einsatz von Recht verstanden werden. Also die Frage, was erziele ich mit ganz bestimmten Normen, mit der Orientierung an ganz bestimmten Normen, und dafür ist es, glaube ich, notwendig, wenn man sich vor allem diese Wirkungsfragen stellt, dass man dann auch interdisziplinär arbeitet und dass es dann eben auch überprüft wird, und zwar sozialwissenschaftlich weiter überprüft wird. Ich habe jetzt im Folgenden Schaubilder, da geht es im Grunde genommen nur um den Grundgedanken, den ich damit zum Ausdruck bringen will. Ich habe mir mal überlegt, wie kann man all diese Anforderungen, die an öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestellt werden, systematisieren. Wenn man sich das genauer anschaut, ich werde das gleich auch nochmal mit Beispielen weiter erläutern, dann haben wir einerseits Anforderungen, die irgendwie die Rahmenbedingungen betreffen. Das sind also die Bedingungen, die wir hier ganz oben haben, über die Aufsicht, über die Marktstrukturen, über berufliche Voraussetzungen, über die Arbeitsorganisationen, wie es öffentlich-rechtlicher Rundfunk organisiert. Also bestimmte Bedingungen, die hier vorausgesetzt sind, von denen man sich dann erhofft im Endeffekt, dass sie dann hier ganz unten zu ganz bestimmten Effekten führen, Makroeffekten, Mikroeffekten. Wobei zum Teil aber auch diese Effekte selbst definiert werden. Wenn wir von gesellschaftlicher Integration sprechen, von öffentlicher oder individueller Meinungsbildung, dann sind wir quasi hier auf der unteren Seite, auf der Seite der Effekte. Wir haben also Normen, die sich einerseits auf die Bedingungen, auf die Voraussetzungen beziehen, wir haben auf der anderen Seite Normen, die sich quasi hier unten auf die Seite der Wirkungen beziehen. Und die Frage, die man sich dann als Kommunikationswissenschaftler stellt, inwieweit sind diese Annahmen, die wir hier haben, eigentlich schon überprüft? Also ausgehend von den Makrobedingungen kann man wirklich behaupten, von den Bedingungen auf der oberen Seite, was ist dann eigentlich wirklich der Effekt? Erzielt man wirklich diese Wirkungen, hier unten beschrieben, dann inwieweit ist dergleichen auch überprüft und nachweisbar? Auf der anderen Seite, wenn man die Effekte als Ausgangspunkt wählt, stellt sich die Frage, was muss man denn eigentlich tun, hier im Bereich der Medienproduktion, um dann genau solche Effekte erzielen zu können? So mal zunächst mal sehr allgemein und sehr, sehr abstrakt der Grundgedanke, die man, glaube ich, dann fassen muss, wenn man sich die Frage stellt, was wird hier eigentlich beschrieben im Rundfunkstaatsvertrag. Man kann das jetzt hier, und ich möchte das überhaupt nicht jetzt im Detail nachgehen, versuchen jetzt zuzuordnen, was man findet im Rundfunkstaatsvertrag. Wie gesagt, da finden wir zu jedem dieser Felder, wie ich gerade schon vorgestellt habe, genügend Beispiele. Das ist vermutlich auch keine vollständige Aufzählung, wahrscheinlich kann man sich im Detail auch streiten, wo man was zuordnet. Man findet jedenfalls genügend Normen, die man hier jeweils verordnen kann, also Bedingungen, Makrobedingungen, also die das Gesamtsystem beschreiben, Mesobedingungen, die sich auf die Organisationsstruktur beziehen. Letztlich geht es ja immer um die Medienproduktion, die steht ja immer im Zentrum hier, wo quasi hier Bedingungen geschaffen werden, das Handeln der Akteure, der Journalisten, der Unterhaltungsredakteure und so weiter prägen sollen. Und auf der anderen Seite die erwünschten Medienangebote, auch dazu finden wir eine Vielzahl von Normen, Vielfalt, Objektivität, Unparteilichkeit, die verschiedenen Genres, die alle im Programm enthalten sein sollen, Hinweise auf die Werbung oder auch auf unerwünschte Angebote. Und das, wie gesagt, lässt sich noch weiter fortsetzen, die verschiedenen Effekte, die hier beschrieben werden. Einerseits diese gesellschaftlichen Effekte, die erwartet werden, die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft, Integration, die politische Öffentlichkeit, freie und öffentliche Meinungsbildung, Medium und Faktor, das sind so Makrowirkungen, die also uns groß sein Ganze zielen, und zum anderen Wirkungen, die sich auf den einzelnen Rezipienten beziehen, nämlich die individuelle Meinungsbildung, dass ich als Bürger informiert bin, mir meine Meinung bilden kann. Es geht um Gratifikationen, Informationen, Beratung, Bildung, Unterhaltung und Kultur. Es geht um die Vermittlung von Medienkompetenz, Orientierungshilfe und Teilhabe und auch hier unerwünschte Effekte der Jugendmedienschutz. Das ist also zunächst mal der Versuch einer Gliederung dessen, womit wir es zu tun haben, wenn wir über den Funktionsauftrag sprechen. Wobei ich das jetzt gerne nochmal anhand von juristischen Autoren nochmal gerne etwas genauer darstellen möchte, was man unter dem Funktionsauftrag verstehen kann. Ich glaube, das sind wichtige Voraussetzungen, um dann später sich die Frage zu stellen, womit, ob dieser Funktionsauftrag auch im Internet erfüllt werden kann. Ich orientiere mich hier an einschlägigen Autoren. Wir haben es ja also zu tun mit freier, individueller und öffentlicher Meinungsbildung. Und damit ist gemeint in erster Linie der Journalismus, die aktuelle Information, die hier gegeben wird. Es geht um eine Forumsfunktion, wobei die Vielfalt hier so die Zentralnorm darstellt, wobei man sich auch hier die Frage stellen muss, wo liegen eigentlich die Grenzen von Vielfalt? Ist das eine absolute Norm oder gibt es nicht auch etwa ein Spannungsverhältnis zur Reduktion von Komplexität? Soll im Meinungsbildungsprozess, gerade wenn es zu einer Konsensbildung geht, auch diese Vielfalt reduziert werden? Es geht um die individuelle und öffentliche Meinungsbildung. Da stellt sich auch die Frage nach diesem Zusammenhang, den Herr Rossen-Stadtfeld schon angeschnitten hatte. Also inwieweit beeinflussen die individuellen Meinungen die öffentliche Meinung oder auch umgekehrt die prägende Kraft von öffentlicher Meinung auf individuelle Meinungen? Und wie kann man dieses Zusammenspiel optimieren? Hier könnte man beispielsweise auf normative Modelle zurückgreifen, wie etwa das der Deliberation, das wir bei Jürgen Habermas finden, wo man durchaus Aussagen findet über dieses Zusammenspiel, wenn es darum geht, diesen unbestimmten Rechtsbegriff weiter zu präzisieren. Und das ist ja, wie gesagt, auch hier mein Anliegen. Die Integrationsfunktion, auch die ganz wichtig, die auch, so heißt es in der juristischen Literatur, gewisse Unschärfen aufweist, die dann auch in ganz unterschiedlichen Dimensionen beobachtet werden kann, integrative Effekte, im Gegensatz dazu aber auch fragmentierende Effekte. Das kann soziale Integration sein, es kann transnationale Integration sein, es kann um systemische Integration oder politische Integration gehen. Auch das ist ein Begriff, der eben sehr vielfältig auslegbar ist und entsprechend dann auch in ganz unterschiedlicher Weise geprüft werden kann. Es geht dann, und das sind wirklich hier nur noch summarisch, natürlich auch die anderen Genres, Bildung, Beratung, Unterhaltung und Kultur und darüber hinaus eben auch noch um ganz bestimmte Metafunktionen. Damit ist gemeint, dass öffentlich-rechtliche Rundfunk eben auch Ausstrahlungswirkungen haben soll. Auf Wettbewerber, Leitbild, also Vorreiter, Qualitätsvorreiter sein soll. Innovation quasi auch sich neue Möglichkeiten erschließen soll und auch hier Vorbild sein soll. Und im Hinblick jetzt auf das Publikum eben auch Medienkompetenz vermitteln soll. Also quasi auch die eigenen Maßstäbe nahebringen soll, mit denen dann das Publikum wiederum dieses öffentlich-rechtliche Programm dann auch bewertet. Das ist also der Versuch, hier ganz kurz und sehr gerafft einen Überblick zu geben, aus welchen Elementen nun dieser Funktionsauftrag besteht. Meine eigentliche Aufgabe besteht ja darin nun zu überlegen, inwieweit man diesen Funktionsauftrag denn nun übertragen kann auf das Internet. Das Internet, das klang auch schon auch an in den früheren Referaten, hat nun ganz eigene Eigenschaften. Man kann darüber streiten, ob es überhaupt ein Medium ist, ob es hier ein Kommunikationsraum ist. Unbestritten ist sicherlich, dass wir es auch im Internet mit, zum Teil zumindest, mit publizistischen Inhalten zu tun haben. Deshalb ist es sicherlich nicht unangemessen, auch hier mit den Funktionsauftrag und den Maßstäben, die wir vom Funktionsauftrag ableiten können, hier versuchen zu messen. Dass das Internet an Bedeutung gewinnt, ist, glaube ich, augenscheinlich. Das kann man nicht nur ablesen an Reichweitezahlen. Ungefähr 3/4 der Bundesbürger nutzen das Medium zumindest gelegentlich. Man kann das aber auch in verschiedenen Kontexten beobachten, sei es in politischen Wahlkämpfen beispielsweise, wie wichtig dieses Medium geworden ist. Deshalb glaube ich, ist es berechtigt, sich mit ihm auseinanderzusetzen und die Frage aufzuwerfen, inwieweit hier gesellschaftliche Erwartungen, die sich mit dem Auftrag verbinden, auch erfüllt werden. Die Eigenschaften des Internets, da ließen sich natürlich viele aufzählen. Ich beschränke mich auf zwei, die ich glaube ich für entscheidend halte, nämlich die Partizipation, die Teilhabemöglichkeiten, die sich hier ergeben. Und damit eng zusammenhängen die Möglichkeit der Interaktion, die Möglichkeit des Rollenwechsels. Das sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Eigenschaften, die vor allem, wenn es um Meinungsbildung geht, eine Rolle spielen, beziehungsweise bei den demokratischen Potenzialen. Es geht, wie gesagt, um die Anpassung des Funktionsauftrags, der Elemente, die ich vorgestellt habe. Und dafür ist es notwendig, jetzt nur rasch auf einzelne Besonderheiten, auf einzelne auch empirische Befunde einzugehen, die wir mittlerweile haben über das Internet. Ich gehe hier auf quasi von einerseits den Potenzialen, von den Hoffnungen, die man mit diesen Medien verbunden hat, andererseits aber auch mit den Risiken, also auch mit den Problemen, die dieses Medium aufwirft. Und meine Grundthese ist die, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder all diejenigen, die quasi publizistischen Erwartungen gerecht werden sollen, versuchen müssten, sich mit diesem einerseits diese Potenziale auszuschöpfen, die möglicherweise auch noch gar nicht ausreichend genutzt werden, die quasi erstmal nur technisch vorhanden sind. Zum anderen aber auch die Schwierigkeiten, die im Moment schon erkennbar sind, die quasi aufzugreifen und zu versuchen abzumildern. Ein erster, wie ich finde, sehr, sehr wichtiger Punkt sind diese demokratischen Potenziale, die man dem Internet von Anfang an zugeschrieben hat. Seit den 90er Jahren die Erwartung einer Vielfaltserweiterung. Jeder kann nun mitreden, jede Bürgerin, jeder Bürger. Und es ist ja nicht nur gemeint, dass jeder mitreden kann. Die Vorstellung geht ja noch weiter. Nämlich, es soll auch tatsächlich eine Einflussnahme geben können auf öffentliche Meinungsbildungsprozesse. Das ist ja eine eigentliche Erwartung, die man damit verbindet. Wenn man sich nun versucht, in ganz wenigen Punkten die Diskussion oder auch die Forschungsergebnisse zu vergegenwärtigen, stellt sich zunächst mal die Frage, kommt es wirklich zu einer Vielfaltserweiterung? Der technische Zugang ist sicherlich erweitert worden. Allerdings gibt es kaum empirische Nachweise über diesen Vielfaltsgewinn, also wirklich im Hinblick darauf, dass es eine größere Zahl unterschiedlicher Meinungen gibt, die da vertreten werden, vor allem auch in einer Form, dass sie wahrgenommen werden. Darüber hinaus zeigen sich auch vielfaltsmindernde Faktoren. Von der Vielzahl der Angebote, der Vielzahl der Weblogs oder der Leute, die ein Profil haben so in sozialen Netzwerken, darf man in keiner Weise auf eine Vielfalt der Inhalte und Meinungen schließen. Nur vielleicht einen wichtigen, vielfaltsmindernden Faktor zu nennen, wir haben im Internet eine sehr, sehr starke Co-Orientierung. Man orientiert sich an wenigen Leitangeboten, das wissen wir aus Bloggerstudien beispielsweise, dass dort kaum eigenständig Themen generiert werden, sondern dass man sich sehr stark orientiert an den klassischen Massenmedien und deren Themenvorgaben, die die Agenda-Setting-Funktion damit kaum verloren haben. Um das nur als ein Beispiel zu nennen. Also die Frage nach der Vielfaltserweiterung und aber auch nach den vielfaltsmindernden Faktoren. Als zweiter Punkt die politische Teilhabe. Die Möglichkeit hat zwar nun jeder, sich öffentlich zu Wort zu melden, der nutzt sie aber auch tatsächlich, vor allem in politischen Zusammenhängen. Eine Langzeitstudie der Kollegen Emma Vogel und Wolling, die Ergebnisse sind gerade erschienen, kam zu dem Ergebnis, dass es durch das Internet kaum politische Mobilisierungseffekte gibt. Und wenn diejenigen, die aus dem Internet politisch diskutieren, sind dann eben dann doch die Verdächtigen und diejenigen, die das auch in der Vergangenheit schon gemacht haben, über andere Kanäle, beziehungsweise es ist, soweit es junge Leute angeht, doch eher relativ kleine Gruppe von politisch Interessierten und von Leuten, die sich vor allem auch mit dem Internet sehr gut auskennen. Also die Frage nach der, ob die politische Teilhabe wirklich so stark weckt. Schließlich das Stichwort Digital Divide, das auch viele Facetten hat. Also die Frage, verstärkt das Internet möglicherweise sogar soziale Ungleichheiten? Das betrifft nicht nur die Frage des technischen Zugangs, sondern eben auch die Frage der Verteilung von Medienkompetenzen. Artikulationsfähigkeit, also wer ist überhaupt in der Lage, sich im Internet politisch zu äußern und zwar in einer Weise, dass er auch wahrgenommen wird und wirklich Resonanz auslösen kann. Und da zeigen eben auch Studien, dass es da durchaus Unterschiede gibt, gerade wenn es um die kommunikative Beteiligung geht und dass man hier keineswegs voraussetzen darf, dass jeder in der Lage ist, sich im Internet auch politisch wirksam zu äußern. Und schließlich noch als ein wichtiger Punkt die ungleiche Aufmerksamkeitsverteilung. Stichwort Longtail, dass wir eben auch hier eine sehr starke Konzentration an der Spitze haben. Matthew Hindman hat es für die USA nachgerechnet, für Deutschland kenne ich solche Zahlen bisher nicht, dass sogar dort die Konzentration in der Spitze, also der großen Anbieter, noch größer sei als auf den klassischen Medienmärkten, dass es zwar eine Vielzahl von Anbietern gibt, die aber alle im Longtail eben sind und wenig Aufmerksamkeit erzielen. Und er sagt, es fehlt eine Mitte, also die fehlende Mitte, damit meint er etwa die übertragen die Regionalzeitungen im Internet, die weniger Marktanteil haben als in den klassischen Medienmärkten, dass hier also quasi in der Mitte etwas wegbricht, es ganz wenige sehr erfolgreiche gibt und eine Vielzahl von Laienanbietern und wenn man das auch kritisch dann auch sehen kann. Also das sind Fragen, die wir hier stellen. Schließlich noch als ein ganz wichtiger Punkt, wir können zwar im Internet feststellen, dass es eine Hierarchie gibt, eine sehr ungleiche Aufmerksamkeitsverteilung. Entscheidend ist aber natürlich die Frage, wie groß ist die Durchlässigkeit von unten nach oben? Was passiert, wenn ein Blogger wirklich mal eine ganz neue Meinung hat, ein ganz neues, unbekanntes Argument eingeführt hat? Gelingt es dann, dieses Argument quasi von unten bis ganz oben durchzureichen? Das ist die Frage nach der Durchlässigkeit der verschiedenen Ebenen von Öffentlichkeit. In der derzeitigen Diskussion gibt es zwei unterschiedliche Positionen. Benkler behauptet, es gäbe eine integrierte Netzwerköffentlichkeit, wo es diese Durchlässigkeit von unten nach oben gibt. auf verschiedenen Stufen im Internet gibt es immer bestimmte Knotenpunkte, die quasi den Rest in einem bestimmten Bereich des Internets beobachten und dann, wenn dort was Interessantes passiert, das dann quasi nach oben durchreichen, bis es dann irgendwann bei den Massenmedien angekommen ist. Matthew Heitman sieht das kritischer in seinem Buch über den Mythos der digitalen Demokratie, liefert er auch viele empirische Ergebnisse vor, dass eben diese Durchlässigkeit nicht gegeben sei. Das ist also die eine Hoffnung gewesen, die der Demokratisierung von politischer Öffentlichkeit. Ein zweiter Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, war ja auch ursprünglich mal titelgebend hier, die Frage nach der Fragmentierung, die Frage nach dem Zerfall der Öffentlichkeit, also ein Risiko, das sich mit dem Internet verbindet, nämlich die Bildung isolierter, homogener Interessen- und Meinungsgruppen, Gesamtstil ist der Autor, auf den man sich in der Diskussion meistens bezieht. Auch dazu gibt es mittlerweile eine Vielzahl von empirischen Studien, die zeigen, dass das nicht gilt für die Themenagenda. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Man kann nachweisen, dass es nach wie vor die klassischen Medien sind mit ihren Ablegern im Internet, die die Themen vorgeben, die sich dann verteilen. Wo es allerdings wohl eine gewisse Berechtigung hat, ist, was die Meinungen betrifft. Also man kann durchaus feststellen, dass sich die verschiedenen Meinungslager im Internet stärker untereinander vernetzen als miteinander vernetzen. Und so ist die Sorge ja, dass es dadurch auch nicht nur zu einer Abgrenzung der politischen Lager kommt, die quasi nicht mehr in den Meinungsstreit eintreten, sondern sogar im Laufe der Zeit noch zu einer stärkeren Polarisierung. Schließlich noch als ein Punkt Filterbubble, ein Buch, das gerade auch auf Deutsch erschienen ist, also die Frage, ob diese Fragmentierung nicht auch vorangetrieben wird, ohne dass wir das merken, weil eben technisch gesteuert, algorithmisch gesteuert eine Personalisierung stattfindet, die gar nicht mehr nachvollziehbar macht, also nicht mehr transparent macht, inwieweit wir quasi vorselektierte Informationen bekommen. Die Frage, die sich jetzt stellt im Hinblick auf den Funktionsauftrag, welche Leistungen müssen erbracht werden, um einerseits diese Meinungsbildung von unten nach oben, auf der anderen Seite zu fördern, das ist ja der eine Punkt, Meinungsbildung von unten nach oben, dass die Bürger mehr Einfluss gewinnen können. Auf der anderen Seite, wie kann der Zerfall der Öffentlichkeit aufgehalten werden? Und da stellt sich, wie ich finde, eine ganz besondere neue publizistische Anforderung im Internet, die bisher, glaube ich, in der Form noch nicht vorgesehen war. Die findet man, finde ich, noch nicht. Nämlich quasi diesen Zusammenhalt im Internet selbst zu schaffen, also die Meinungslage zusammenzuführen durch eine Navigation oder indem man also zumindest anfängt, die zu vernetzen über Hyperlinks oder zunächst mal transparent zu machen, welche Meinungen denn im Internet überhaupt vorhanden sind. Noch schöner natürlich, sie zusammenzubinden und zu Diskussionen zusammenzuführen. Es gilt aber nicht nur in der horizontalen, sondern auch in der vertikalen der Öffentlichkeit, nämlich die Durchlässigkeit nach unten. Gibt es jemanden in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der mal permanent abgrast, was denn so in den kleinen Blogs geschrieben wird, ob dort interessante Ideen auftauchen, die auch für den großen politischen Diskurs von Interesse sein können. Und das meine ich mit dieser publizistischen Leistung der Navigation. Ein zweiter Bereich, die Diskursqualität, das betrifft nun jetzt im Kern die öffentliche Meinungsbildung. Auch hier hatte man ja die Hoffnung, dass im Internet ohne räumliche, zeitliche Grenzen sehr viel breiter diskutiert werden könnte. Also nicht mehr ein paar Talkshow-Formate oder wie wir das aus den Zeitungen kennen, zerstückelte Beiträge, hier ein Leitartikel, da ein Artikel, aber kein Zusammenhang quasi entsteht in diesem großen Diskurs. Also auch hier die Erwartung, dass es hier zu einer Verbesserung kommen könnte. Da könnte man mit den häufig auch empirisch angewandten deliberativen Kriterien kommen und mal im Internet messen, wie hoch denn die Qualität der Diskurse ist, die dort stattfindet und wovon es vor allem abhängt, diese Diskursqualität. Das will ich im Einzelnen nicht weiter ausführen, das würde zu weit führen. Also es geht um den freien, gleichen und rationalen Diskurs von Angelegenheiten allgemeiner Bedeutung. Da gibt es bestimmte Zugangsbedingungen, die Offenheit für Sprecher und Inhalte, der Verlauf, es sollen Meinungen mit Argumenten, also Begründungen vorgetragen werden, es soll eine Bezugnahme stattfinden, Rationalität, Respekt und so weiter. Am Ende soll dann ein Konsens oder ein begründeter, zumindest ein begründeter Dissens stehen, der dann einen Gewinn an Legitimität und Rationalität mit sich bringt. Das ist so die Idealvorstellung, die man dann hat. Und das soll natürlich auch irgendwo wahrgenommen werden. Es soll also nicht nur da irgendwo im Internet diskutiert werden, sondern irgendwo im politisch-administrativen System soll es auch wahrgenommen werden. Es gibt, wie gesagt, zwar eine Vielzahl von Studien zu dieser Frage, das sind allerdings meistens Fallstudien, die also kaum verallgemeinerbar sind. Man kann zu einem gemischten Ergebnis kommen hier. Es gibt Argumente, die dafür sprechen, dass eben auf höherem Niveau diskutiert wird. Vielfalt und Partizipation, die Statusblindheit, weil man nicht mehr jemandem gegenüber sitzt, eben nicht mehr als Person wahrnimmt. Das ist die Vorstellung, würde man quasi nur noch die Argumente bewerten. die Interaktionsmöglichkeiten, die Möglichkeiten der direkten Bezugnahme und vor allem auch, wie gesagt, diese zeitlich und räumlich unbegrenzten Möglichkeiten von lang andauernden Diskursen, die sich über Wochen und Monate erstrecken können. Auf der Negativseite der mangelnde Respekt, die persuasiven Interessen, der politische Radikalismus, den wir hier haben, wo es keine Gegenkicker mehr gibt, die filtern, die quasi die Stimmen quasi herausnehmen, die nicht erwünscht sind in einem solchen Diskurs. Die Frage, ob denn die bisherigen Formate, die Social Media überhaupt geeignet sind für solche Diskurse, in 140 Zeichen auf Twitter wird man nicht diskutieren können. Auch Facebook hat gewisse Grenzen, wie wir wissen. Das ist eher ein Forum, wo man sagt, ob man dafür oder dagegen ist, aber wo nicht wirklich ein Diskurs stattfindet. Und natürlich auch die Beschleunigung, die wir jetzt auch bei vielen politischen Themen beobachtet haben, wo die Möglichkeit des Internets nur sehr, sehr einseitig ausgenutzt wird. Also nur hin zur Beschleunigung und nicht zur Verlangsamung und wo man sich quasi Zeit lässt, um mal Themen gründlich zu diskutieren. Auch hier würde ich sagen, ergibt sich für den Funktionsauftrag eine wichtige Schlussfolgerung. Wir brauchen quasi Orte im Netz, wo dieser Diskurs stattfinden kann, wo Bedingungen geschaffen werden. Das kann man unter dem Begriff der Moderation fassen, aber eben unter den Rahmenbedingungen des Internets. Hat also wenig zu tun, glaube ich, mit Talkshows in Wirkung und Fernsehen. Das ist, glaube ich, eine zweite wichtige Ausformung. Die dritte, darauf brauche ich gar nicht weiter eingehen, das ist eigentlich die klassische Aufgabe von öffentlich-rechtlichem Rundfunk, nämlich für eine hohe Angebotsqualität zu sorgen. Die Content-Produktion, die auch natürlich im Internet unerlässlich ist, wenn man alles abziehen würde, was im Internet von professionellem Journalismus geschaffen wurde, würde nicht allzu viel übrig bleiben an hochwertigen Informationen. Man kann das jetzt auch und jetzt am Ende nochmal zu einem Katalog zusammenstellen der Qualitätskriterien, wo man einerseits Kriterien hätte, die quasi medien- und genreübergreifend gelten sollen. Dann hätte man ungefähr zu so einer Liste, ich habe das auch und ist mir schon klar, dass ich jetzt mit so einer langen Liste sie natürlich überfordern würde. Das habe ich gerade in einem Buch, das bei Vistas erschienen ist, im Einzelnen weiter ausgeführt. Und das sind auf der anderen Seite auch Kriterien, die einem durchaus vertraut sind. Also man hat einerseits medien- und genreübergreifende Qualitätskriterien, die man quasi in allen Bereichen anwenden kann. Da gehören auch diese Metafunktionen dazu, da gehören auch die Integrationsfunktionen dazu. Man kann in einem zweiten Bereich genrespezifische Kriterien definieren, die allerdings auch für alle Medien gelten würden, für Fernsehen, Hörfunk und Internet, wo wir dann eben bei der Produktion etwa Aktualität, Universalität, Themenvielfalt, Objektivität, Sachlichkeit haben. Und das, was, glaube ich, jetzt am interessantesten ist, sind dann internetspezifische Kriterien, die man hinzuziehen müsste, noch in den dritten Bereich, wo dann eben diese Moderationsleistung, diese Navigationsleistung, die ich jetzt besonders hervorgehoben habe, glaube ich, einen sehr hohen Stellenwert haben müssen. Also diese Moderation, diese Einrichtung von Foren und wo man dann versucht, eben auf hohem Niveau zu diskutieren und die Navigation, die Vernetzung von oben nach unten und die Sorge dafür, dass die Öffentlichkeit nicht zerfällt. Daneben gibt es natürlich dann auch noch die verschiedenen Potenziale, die hier eingesetzt werden können, auf die ich jetzt nicht weiter eingegangen bin, Archivierung, Additivität, Multimedialität und so weiter, die man hier natürlich dann auch noch, wenn man jetzt so einen umfassenden Katalog aufstellen wollte, mit berücksichtigen muss. Damit, ich hoffe, ich habe noch eine Zeit, hätten wir 5 Minuten, habe ich noch, wären wir also so weit, dass wir jetzt einen Kriterienkatalog hätten, mit dem man jetzt nur versuchen könnte, internetspezifisch den Funktionsauftrag zu überprüfen. Das wäre jetzt mein vierter Teil. Das ging also zunächst mal darum, und das ist, glaube ich, die Anforderung, dass man zunächst mal versucht, stringent abzuleiten von diesem Auftrag diese Qualitätskriterien. Und wenn man das wirklich umfassend machen will, heißt das auch, dass man sich auch nicht auf leicht messbare Kriterien beschränkt. Das heißt, man muss dann quasi auch sich die komplizierteren Sachen hernehmen. Das sind vor allem diese Makrowirkungen, also wo es nicht nur darum geht, sind die Leute gut informiert, also auf der Mikroebene, wo man den einzelnen Rezipienten in einer Befragung etwa in den Blick nimmt, sondern wirklich sich die Frage stellt, welchen Einfluss haben denn öffentlich-rechtliche Anstalten mit ihrem Programm auf einen ganz bestimmten politischen Diskurs und ist dieser Einfluss, den sie darauf nehmen, förderlich oder weniger förderlich. Und das ist natürlich eine höchst anspruchsvolle Aufgabe, für die auch keine Instrumente jetzt irgendwo direkt parat liegen, die aber, glaube ich, mit berücksichtigt werden müsste. Und es geht auch jetzt, wenn man, das ist natürlich eine Frage, die sich da auch immer erhebt, inwieweit kann man das Publikum einbeziehen, wenn es darum geht, die Erfüllung des Funktionsauftrags zu erfüllen, es geht eigentlich um gesellschaftliche Erwartungen. Hat das Publikum überhaupt solche gesellschaftlichen Erwartungen? Hat es nicht nur Konsumenteninteressen? Ich glaube schon, dass man auch das Publikum bei solchen Messungen mit einbeziehen kann. Die BBC macht das auch schon seit längerer Zeit. Wobei, und das scheint mir eine Besonderheit zu sein, die hier in Deutschland zumindest noch keine große Rolle spielt, man deutlich unterscheiden muss, wie das auch Herr Kops macht, zwischen Konsumenten und Bürgernutzen. In der Regel ist es so, dass bei uns in Befragungen eigentlich immer nur nach dem Konsumentennutzen gefragt wird, was habe ich selbst von dem Programm, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, wo habe ich mich gut unterhalten, habe ich mich gut informiert, gefühlt, nachdem ich eine Sendung gesehen habe. Bei den Bürgernutzen geht es auch um die Frage, inwieweit wir uns selbst verantwortlich sehen für die gesellschaftlichen Auswirkungen von Massenmedien, inwieweit wir dann eben auch diesen Auftrag, soweit er sich auf Gesellschaft bezieht, dann auch unterstützen. Das will ich gerne hier zumindest mal an 4 Items zeigen, wie man das dann auch praktisch umsetzen kann in einer Befragung, wo man eben nicht nur, wie man das hier links macht, so das ist die klassische Vorgehensweise, wenn man nach dem Consumer Value fragt, was ist für mich selbst wichtig, Medienkompetenz, also mir sind Medien wichtig, die mir helfen, mit dem Internet erfolgreich umzugehen und Angebote, die mir helfen, mit dem Internet erfolgreich umzugehen, sondern dass man auch die Frage stellt, in dem Feld rechts, ich halte für die Gesellschaft Angebote für wichtig, die dazu beitragen, dass alle Gruppen der Gesellschaft mit dem Internet erfolgreich umgehen können. Das sind eben beide Varianten für das Item Medienkompetenz. Ein anderes Beispiel hier die Verständlichkeit. Es geht aus der Konsumerperspektive darum, dass das Angebot für mich natürlich leicht verständlich ist. Aber ich kann auch die Frage stellen, wie wichtig ist es denn einem, dass das Angebot für jeden verständlich ist. Und so kann man, glaube ich, auch methodisch durchaus diese beiden Perspektiven mit berücksichtigen. Das ist jetzt die Variante für die Wichtigkeit solcher Kriterien, inwieweit halte ich es für unterstützenswert, dass ich als auch als Gebührenzahler, dass das geleistet wird im Funktionsauftrag. Und man könnte das natürlich jetzt auch mit den gleichen Items machen, wenn es darum geht, einzelne Angebote zu bewerten. Wird es denn auch tatsächlich geleistet? Habe ich was davon, hat aber auch die Gesellschaft etwas davon. Die Frage, was ist davon umgesetzt, und da muss ich jetzt Farbe bekennen, eben sehr, sehr wenig. Und auch im Rahmen des Drei-Stufen-Tests, wo ja das durchaus auch eine Rolle gespielt hat, die Frage nach dem gesellschaftlichen Mehrwert, der sich hier ergeben soll, gab es zwar eine Reihe von empirischen Studien, ich habe nochmal exemplarisch hier eine Studie ausgewählt, wo das durchaus auch solide gemacht wurde. Das ist hier eine Studie gewesen zu Tagesschau.de, wurde auch ein Telemedienkonzept ausführlich gewürdigt. Eine Befragungsstudie, wo man dann Leute befragt hat nach der Qualität von Tagesschau.de hier im Vergleich zu 4 Wettbewerbern, Spiegel Online, Welt Online, NTV und T-Online. Und wo wir halt dann so eine Reihe von gängigen journalistischen Qualitätskriterien haben. Das ist, wie gesagt, durchaus ein fruchtbares Vorgehen, aber mitnichten den Funktionsauftrag in seiner Breite ab. Also insofern sind auch die Studien, die wir da gesehen haben, quasi ein erster Anfang, wie man sowas machen kann. Aber ich glaube, vieles von dem, was zum Funktionsauftrag dazugehört, ist damit empirisch noch nicht untersucht worden. Und die Aufgabe besteht dann auch tatsächlich dann auch darin, erstmal auch Wettbewerber zu bestimmen. Also bei den Vollprogrammen im Fernsehen ist es relativ überschaubar. Im Internet ist es natürlich zunächst mal eine große Herausforderung, herauszufinden, wer ist denn überhaupt relevanter Wettbewerber, den man hier berücksichtigen müsste. Ich möchte jetzt abschließend aus ganz kurz noch ein paar Ergebnisse zeigen aus einer Studie, die gerade in Mediaperspektiven erschienen ist. Wir haben dazu vor ungefähr einem Jahr 1000 Internetnutzer befragt nach der Qualität von Angebotstypen im Internet. Es ging nicht um den Vergleich zwischen öffentlich-rechtlichen Anbietern und anderen Anbietern. Deshalb findet hier auch diese Sparte, ich hoffe, man kann das nicht erklären, es ging nicht um den Vergleich öffentlich-rechtlicher und sonstiger Anbieter. Das war hier nicht die Fragestellung. Es sind trotzdem, glaube ich, für diese Qualitätsdiskussion aufschlussreiche Ergebnisse. Was hier jeweils gut hervorgehoben ist, sind jeweils die Angebotstypen, die hier oben in der horizontalen dargestellt sind, die hinsichtlich eines ganz bestimmten Qualitätskriteriums von den Internetnutzern am stärksten eingeschätzt worden sind. Die beiden Felder, die hier am häufigsten grün eingefärbt sind, sind die Internetangebote von Presse und Rundfunk. Also vor allem, wenn es um die professionellen Kriterien geht, gibt es doch ein relativ klares Urteil der Internetnutzer. Also man verwechselt nicht die Qualität eines Weblogs mit dem, was man bei Spiegel Online findet, sondern man geht eigentlich mit ganz ähnlichem Qualitätsbewusstsein auch im Internet an die Angebote heran, sodass man, wenn man hier einen Schluss ziehen will, zum Ergebnis kommen kann, dass auch im Internet vor allem die Pressevertreter, aber auch die Rundfunkvertreter, die wir hier, wie gesagt, nicht differenziert haben, vor allem diejenigen sind, denen man Qualität zuschreibt. Das reicht nicht aus für das, was ich vorhin dargestellt habe. Man müsste quasi auf die Ebene der einzelnen Angebote gehen, um dort Vergleiche zu ziehen. Da ist es quasi hier eine Ebene zu hoch, ist aber gleichwohl, glaube ich, interessant. Hier nochmal Wahlkriterien. Hier der rechte Balken ist deshalb interessant, dass Wikipedia in einer ganzen Reihe von Kriterien als sehr stark eingeschätzt wird, sogar stärker als die Rundfunkangebote im Internet. Das ist ein Befund, der durchaus zu denken geben sollte, wenn man weiß, wie die Wikipedia funktioniert. Dass also die Wikipedia aus Sicht der Internetnutzer hier als so gut eingeschätzt wird. Die Social Media spielen eigentlich nur dann eine Rolle, soziale Netzwerke und Weblogs, soweit es um interaktive Kriterien geht, intensive Diskussionen, die persönliche Perspektive des Autors, dann spielen in Social Media eine Rolle. Ich nehme an, die Zeit ist rum, dann komme ich zum Schluss und lasse die letzten Folien weg, die aber eigentlich nur das bestätigen, was ich schon gerade gesagt habe. Um es nochmal zusammenzufassen, ich glaube, es gibt einen erheblichen Nachholbedarf, wenn es darum geht, diesen Funktionsauftrag, wenn man ihn denn ernsthaft überprüfen will, ihn zu präzisieren, ihn zu operationalisieren und empirisch umzusetzen. Wir haben das im Rundfunkbereich, vor allem im Fernsehbereich, durchaus schon in großem Maße passiert, ist es eben für das Internet eben noch kaum. Ich habe versucht, zumindest anzudeuten, was man alles bedenken müsste, wollte man den Funktionsauftrag und dann auch mit auch die Frage, die mein Vortrag vorangestellt hat, beantworten zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.